sage es euch, dieses Gerät hat mein Leben verändert. Kennt ihr das auch? Du bist wieder mal da, schickst an die Oma einen Brief und dann ist dieser...
Robert?
Stefan? Ah, mitten in der Aufnahme. Ey, komm rein.
Was machst du denn? Was machst du denn hier mit Lichtring und vorm Handy, was?
Ich verchecke einen automatisierten Tesafilm-Abknipsmaschine, KI-basiert. 4,99.
Was, TikTok-Shop oder was machst du? Machst du hier? Was,
TikTok-Shop? Was, ja klar, Mann, man musste mit der Zeit gehen. Was denkst du dahin? 4,99, willst du einen?
Und ich dachte immer, als du mir gesagt hast, du bist jetzt so KI-mäßig unterwegs, dachte ich irgendwie, das hat mit deiner Plattform hier Disruptive zu tun. Nein, es ist der Tesaschneider.
Nein, der Tesaschneider. Okay. Zweites Geschäftsfeld.
Ich kann es aber verstehen. Ne? Ich habe jetzt in unserer kleinen Echokammer habe ich das Gefühl, dass jetzt Livestreaming nach einem kurzen Dornröschenschlaf post-Corona. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir wieder, jetzt ist das der neue heiße Scheiß. Die Erfindung seit geschnittenem Schwarzbrot, nee, Weißbrot. Spinne ich oder sind wir jetzt wieder voll im Flow?
Ist ja ein bisschen wie Papa, der in der Midlife-Crisis ist und das Skateboarden anfängt. Weißt du, was ich meine? Irgendwie schon, oder? Ob das so authentisch wird. Weißt du, was ich mir letztens überlegt habe? Stell dir mal vor, du würdest heute ein E-Commerce-Unternehmen gründen. Würdest du wirklich sagen, so, ich mache das jetzt wie Amazon? Ey, wahrscheinlich nicht. Und überleg mal jetzt die Leute, die Gründergeneration, die jetzt so ein bisschen kommt, 20 plus, so ein bisschen, denken sich, Angestelltenleben ist vielleicht auch scheiße, sagt dir jemand immer ständig, was du machen musst, die haben keine Ahnung. So, dann greifst du doch automatisch das auf, mit dem du groß geworden bist. Instagram, TikTok, Produktdrops, du checkst den Lifestyle, du checkst den Zeitgeist, du weißt, wie du sprechen musst, etc. Und die sind jetzt einfach alt genug, dass sie in die Verantwortung kommen, um zu sagen können, ich gehe zu einem Investor, hol das Geld, ich mache jetzt hier mal meinen Scheiß, ich probiere es aus, was habe ich zu verlieren, ne? Angestellt kann ich dann immer noch sein, gibt es ja eh Fachkräftemangel. Ich meine ja nur, wenn du heute ein E-Commerce-Unternehmen gründest und du bist noch halbwegs jung, ich wette mit dir, keiner würde das so machen, wie Amazon heute ausschaut, oder? Wäre jetzt meine Wette.
Ja, zumindest würde man wahrscheinlich das, was damals als Killer-Applikation und Innovation galt, nämlich, keine Ahnung, Zahlungen anzunehmen und Pakete unfallfrei raus und wieder reinzubekommen, das nimmst du ja jetzt als Hygiene, als gegeben. Das ist ja das Gesetz, ne? Das ist keine Kunst mehr. Das ist sicherlich eine Kunst auf einem Niveau wie Amazon, ne? Solche Volumina in so einer Genauigkeit zu bewegen, aber grundsätzlich ist das alles, kriegst du keine Punkte mehr, ne? Und ich glaube, den Punkt, den würde man natürlich überspringen und sich die wesentliche Frage stellen, die man sich im E-Commerce heutzutage wiederum viel zu selten stellt. Das ist nämlich die Frage des Kundenzugangs, ne? der Relevanz hin zum Kunden. Und damit beschäftigt man sich ja eigentlich total selten. Und das führt natürlich dazu, dass dieser E-Commerce, ich sag mal, dieses Konstrukt, ne, mit einer Conversion Rate von 1-3%, was wir immer als gegeben akzeptiert haben, das kommt jetzt leider so ein bisschen ins Wackeln, ne? So und
also aber gut, dass es ins Wackeln kommt, ne? Weil es nervt einfach nur noch. Ne? Die Denke nervt einfach nur noch. Ich frage mich, ob ein E-Commerce-Unternehmen, das 10 Reiter hat, pro Reiter, 80 Subkategorien, es gewohnt ist, pro Suchbegriff, 100.000 Produkte aufzulisten und dann machen die Livestreaming, worüber bei der Auswahl der Produkte und was ist authentisch, ne, um zu sagen, ich stehe auch wirklich dafür, also ich kann diesen Livestream auch mit Authentizität füllen, weil man tut diese Fachrolle mir auch irgendwie zugestehen, da würde ich ein ganz dickes Fragezeichen mal ganz vielen E-Commerce und wo soll das bitte schön dann landen? Im 8. Subreiter von der Kategorie Kreativ? Und dann muss es immer kämpfen mit diesen Teasern, die ja sofort Umsatz bringen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst echt gucken, wo liegt meine DNA und hat dieser Shop eine DNA, um dieses Livestreaming-Ding Raum zu geben und groß werden zu lassen. Und deswegen, weil du mich gefragt hast, ist es das nächste Ding? Ich glaube, für ganz viele E-Commerce-Player ist das kein Ding, die werden es nicht hinbekommen. Aber ich glaube, für neue Player, die in den Markt rein kann und die das wie selbstverständlich als Teil ihrer DNA machen, für die kann das richtig groß werden, meine Meinung.
Ja, was ich daran spannend finde, ist, dass wir letzten Endes ja abermals über, also indirekt reden wir über Konzepte, die Kundenschnittstelle sozusagen zu blockieren, zu besitzen. Ne? Und bisher war Google der Zugang sozusagen zu Traffic, ne? Zumindest für sehr große Teile des Geschäfts. Die haben vorne als Gatekeeper gestanden, haben einen Wegezoll von dir verlangt als Händler, um dann den Traffic wieder zu dir weiterzuleiten. So, jetzt auf einmal kommen große Content-Plattformen wie TikTok, die ja an sich, ne, schon einen signifikanten Teil des Traffics ihrerseits durch gute Konzepte oder auch fragwürdige Algorithmen und auch fragwürdige Inhalte, aber die haben es auf jeden Fall geschafft, sozusagen eine hohe Kundenbindung, eine hohe, ich sag mal, Attraktivität zur Kundenschnittstelle hin zu liefern. Und das wird jetzt sozusagen in Commerz irgendwie erweitert. Und was der Handel, glaube ich, zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass sie, wenn sie jetzt hoffen, dass TikTok-Shop die neue Lösung ist, dann glaube ich, gibt es zwei Denkfehler. Der eine ist das, was du sagst. Ne, das musst du erstmal schaffen, da jetzt auf einmal nativ zu performen. Das wird in der Tat, glaube ich, dem wenigsten gering. Aber das zweite ist, du ersetzt jetzt Google durch TikTok. Also du gehst jetzt wieder woanders hin, ne, wo der Traffic sozusagen ist, den aber die Plattform letzten Endes geschafft hat, und du musst dafür wieder Miete zahlen. Also von daher ist es sozusagen, was Unit Economics für Händler angeht, glaube ich, ist das jetzt gar nicht so eine tolle Neuigkeit. Viel spannender ist ja die Frage, wie schaffen es die anderen Asiaten, wie jetzt zum Beispiel in Temu, wie schaffen die das denn, dass sie quasi ihre eigene Content-Plattform werden? Das ist ja eigentlich da, wo die Musik spielt, oder?
Ja. Ich weiß gar nicht, was TikTok an Wegzoll verlangt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch günstiger ist als Google. Deswegen also könnte es schon sein, dass das opportunistisch eine ganz vorübergehend, genau, man muss davon ausgehen, dass es nur vorübergehend ist. Deswegen könnte das opportunistisch sogar eine ganz gute Idee sein, weil es so ein bisschen Margendruck nimmt, logischerweise. Ne? Aber trotzdem, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, jetzt nehmen wir mal an, sagen wir mal strategisch TikTok spannend. Und dann gehst du da hin und dann willst du was da verchecken? Den Adidas-Sneaker, den jeder andere auch hat? Und dann machst du noch Primaborium? Finde ich jetzt schwierig zu klappen. Guck mal hier, mein automatischer Tesafilm-Abknipsmaschine braucht keine Sau. Aber irgendwie kannst du da irgendwas total Idiotisches drumherum erzählen, weil es einfach irgendwie total ausgeflippt dämlich ist. Ne? Und irgendwie so passt auch ein bisschen zur Plattform. Ne? Aber jetzt da irgendwie so dazwischenhaken mit diesem schön S. Oliver Pullover oder machst du eine TikTok-Show drumherum? Fehlt mir echt irgendwo der Glaube. Und ich meine, wenn ich bin letztens über Indiegogo gestolpert, wo du echt total ausgeflippte Gadget-Projekte subventionieren, so ein bisschen wie Kickstarter, machst halt nur halt für so Nerdies. Oder selbst wenn ich auf Etsy gehe, weil du kriegst ja schon so da wirklich spezielle Produkte. Ich glaube, zu TikTok zu gehen und aller Weltsmist verchecken zu wollen, halte ich für eine schlechte Idee. Ich glaube, da muss man schon irgendwie echt gucken, was ist TikTok tauglich verkaufbar, wo kann man wirklich eine ganz witzige, coole oder dämliche Story machen, und vor allem kommen die Leute aus ihren, ey, wir sind total professionell Schemata raus, und können die sich auch aufs Horn nehmen, sind die in der Lage, Krawall zu machen, wie das ein Knosi kann oder sonst irgendwas, weil wenn du da nicht laut bist, dir was sich einfallen lässt, wenn du es nicht inszenieren kannst, wenn du nicht Krach machst, ja, weiß ich nicht, dann können, glaube ich, viele Händler da böse aufwachen.
Ja, du musst ja im Grunde nochmal in den Kontext der Plattform. Warum geht ein User zu TikTok? Geht der nicht dahin, um jetzt deine Salatschleuder zu sehen, sondern geht da aus Entertainment-Gründen hin. So. Und jetzt müsste im Grunde das, was du an Content machst, ja gegen diese Entertainment-Bedarfe sozusagen anstinken und müsste auf der Liga funktionieren. Das gelingt ja vielen, aber halt nicht, in der Regel nicht den normalen Händlern und normalen Brands, weil die eben nicht so denken, sondern das sind diese Creator, die dieses TikTok-Spielbuch können, verstehen, die schaffen, glaube ich, sowas. Wenn du da als normaler Werbetreibender hingehst, das ist genau wie alles andere, dann wird es halt sehr schnell extrem langweilig. Dann kommen so Effizienzgedanken, wie kann ich das möglichst günstig produzieren, wie kann ich von meinen 2,8 Milliarden Artikeln auf der Plattform möglichst alle in Video, KI-basiert in Videos übersetzen, und dann ist das Ende schon da. Ne? Denn nochmal, der TikTok-User kommt nicht zu TikTok, um sich eine Salatschleuder im Bewegtbild anzuschauen. Ne? So, von daher ist glaube ich, der Anspruch schon, die Anforderung hoch, das zu schaffen, und typischerweise gelingt das den Leuten, die in Katalogen denken, wird das wahrscheinlich nicht gelingen. Ne? So.
Ja, oder in Excel-Files, ich würde sagen, 99% der Händler kommt die Denkweise von AdWords total entgegen. Weißt du, dieses super rationale, ich denke in Excel-Files, tu da irgendwelche automatisierten 0815 Anzeigentexte generieren und dann der Rest ist Marketing Spending, ne? Das ist ja da eine ganz andere Nummer. Die Mechaniken funktionieren da auch ganz, ganz anders. Und jetzt mal nochmal ganz ehrlich, es ist ja wie diese Fachkräftemangel-Ideen, wo ich sage, so, ja, ich muss auf die Social-Media-Plattform hingehen. Ja, muss ich das? Ey, die jungen Zielgruppen sind da aus privaten Gründen da. Und dann kommt dazwischendurch dann plötzlich Bosch mit ihrer, hey, fang deine Ausbildung bei uns an, denkst, ey, das ist wie wenn du früher beim Fußball warst und in der Halbzeitsprache kommt dann Bosch in die Kabine rein, hey, möchtest du nicht bei uns eine Ausbildung haben? Mhm. Aber ich sage, das ist voll übergriffig, ne? Mhm. Und auch da muss man halt überlegen, ey, es ist TikTok, die Leute kommen aus bestimmten Motivationsgründen dahin. Ist das übergriffig, wenn ich jetzt hier so ein Produkt bewerbe, das völlig aus dem Kontext rausgesetzt, dass dadurch, dass es so gar nicht Sinn macht, noch viel mehr als Werbung rüberkommt, als es eigentlich sollte, weil es ist ja so oder so Werbung. Also man muss sich wirklich was einfallen lassen. Also man muss sich ein Format einfallen lassen. Man muss sich eine Show einfallen lassen. Man muss irgendwie eine Person finden, die das wirklich checkt und bedienen kann. Ich muss echt überlegen, welche Sortimente sind denn TikTok-tauglich. Also da hängt schon Schlabanz dran. Klar, man kann da schnell einsteigen und so die ersten Experimente fahren, sollte man wahrscheinlich machen, um so ein bisschen für sich herauszufinden, ah ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich mich mit Google, Facebook oder sonst irgendwas einlasse. Ne? Mhm. Aber im Kern ist das theoretisch, wenn es fliegt, ist das eine eigene Abteilung. Weil heute würde ich behaupten, von vielen Händlern, die können das gar nicht bedienen.
Ich meine, dass das Potenzial riesig ist, siehst du ja an den Zahlen, die du jetzt ja, zumindest...
Die sind irre, ne?
Ja, ja, also wenn du dir die ganze Thematik in Asien anschaust, ne, dann sind das geschätzt 400 bis 500 Milliarden Dollar, die in diesem Themenkomplex umgesetzt werden.
Wahnsinn. Ne?
So, TikTok Shop, da ist jetzt die Frage, wie viel Prozent ist davon? Also wahrscheinlich sind 90% des Ganzen, was man da liest, 300, 400 Milliarden, 90% sind wahrscheinlich dann chinesischer Umsatz. Aber ja, die skalieren natürlich auch schon alleine in den USA, gehen die, also haben sie zumindest als Ziel, Richtung 17 bis 20 Milliarden dieses Jahr zu gehen. Also TikTok Shop USA fast 20 Milliarden, ne? Also zumindest angestrebte Zielwert. Das musst du dir mal überlegen, ne? Der deutsche Einzelhandel, der hat irgendwie 600 irgendwas Milliarden. Das heißt, das chinesische Live-Shopping macht die Hälfte oder über die Hälfte unseres gesamten deutschen Einzelhandels. Also, das kann man, ne, die Frage ist das jetzt ein chinesisches Phänomen? Nee, glaube ich nicht, weil das siehst du ja an Adaptionsquoten, ne, dann jetzt auch in den USA, in den westlichen Ländern. Nicht nur bei TikTok, auch bei Temu und so. Also, das heißt, User-Experience-Komponenten scheinen auch im westlichen Kontext Kultur oder so anpassfähig zu sein. Oder, ja. Und deswegen ist das natürlich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich finde nur nach wie vor die Thematik, ne, wenn wir sagen, das alte E-Commerce, wir kaufen Paid-Traffic über Google vor allen Dingen oder von mir aus Meta, wir kaufen Paid-Traffic ein, 50-60% unseres Traffics ist bezahlt, dann kommt dieser Traffic auf die Plattform, der konvertiert im Schnitt mit 2%. Dann bestellen die zweimal im Jahr, wenn es gut läuft, oder wenn super ist, ist es viermal im Jahr, aber die meisten 1,x mal, keine Ahnung. Dass das so in der Form mit den Kapitalkosten heute plus Retourenquoten, plus Logistikkosten, dass das natürlich irgendwie nicht funktioniert auf Dauer, ist klar. Ne? So, jetzt ist ja aber die Frage, ist jetzt die Alternative zu dem Problem oder ist die Lösung zu dem Problem, dass ich Google und Meta austausche gegen TikTok zum Beispiel? Ja? Ist das eigentlich das Thema? Oder geht es nicht vielmehr um die Frage, was kann ich von diesem Temu Shein-Spielbuch, so leidvoll das Thema sein mag, aber was kann ich denn davon lernen? Denn was die ja machen, ist ja was anderes. Die zahlen zwar ohne Ende vorne Paid Media und die sind ja der größte Spender auf Meta letztes Jahr gewesen. Ne? Die geben da 3-4 Milliarden aus, um Paid Traffic auch zu kaufen. Aber was die halt machen ist, die führen nicht immer wieder Paid Traffic neu zu, sondern die stellen sicher, dass du mit diesem Bezahl-Traffic einen App-Download bekommst und verhaften die Leute über ihre In-App-Aktivitäten. Das heißt, diese ganze Gamification, dieses bekloppte Glücksrad drehen, diese ganzen Dopamintrigger, die sofort dazu führen, dass du kaufst und wiederkommst und am Spieltrieb im Endeffekt wie am Ring durch die Arena, durch die Nase, durch die Arena geführt. Das Thema sorgt dafür, dass die eben nicht jedes Mal wieder Meta Geld bezahlen müssen, damit der Traffic zurückkommt, sondern dann sind die in der App. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Wie komme ich raus aus dieser Falle der des Kundenzugangs über Miete? Mhm. Und ich glaube, das ist eine Ebene, die fehlt mir in der Diskussion. Ne? Jetzt springen alle auf TikTok-Shops und sagen, ich gehe jetzt woanders hin, wo der Traffic ist und mache da Formate, während sie eigentlich nur den einen Vermieter in den anderen austauschen, der aktuell günstiger ist. Aber ist ja wohl logisch, wie das weitergeht. Ne? Ist jetzt eine Arbitrage irgendwie über Zeit, die ist weg. Die ist in ein paar Monaten, in einem Jahr ist das wahrscheinlich dann auch Schnee von gestern. Und die Provisionsraten sind dann ähnlich wie bei Google. Und dann hast du eins gegen das andere ausgetauscht.
Also ich finde ja den Gedankengang total richtig zu sagen, wie komme ich aus dieser Abhängigkeit eben dieses, ich zahle permanenten Wegzoll raus. Temu hat da so seinen Weg gefunden, aber wenn du mich weil die Frage ist, also auf welches Spielbuch würde ich nach vorne raus mehr vertrauen, dann wäre es für mich auf jeden Fall das TikTok-Spielbuch. Weil das TikTok-Spielbuch kann ich auf alle möglichen Produktgruppen, Sortimente anwenden und so weiter und so fort. Diese Dopaminausschüttung, die du da angesprochen hast, ich glaube, das funktioniert halt, wenn du so billigen Schrott verkaufst. Weißt du, da passt zur Zielgruppe, die dann auch anfällig sind. Das ist wie so ein bisschen, du bist auf dem Jahrmarkt und dann fahre ich halt Autoscooter und kaufe da nochmal überteuerte Mandeln und lass mich da bezirzen und da leuchtet es und da springt es und so weiter und so fort. Fällt mir schwer zu glauben, wie sollen das für Premium-Produkte zum Beispiel funktionieren. Nimm mal das als Sortiment. Nimm mal an, du bist ein Premium-Händler. Nur als Beispiel, dann würde ich sagen, das Temu-Spielbook, außer von der strategischen Überlegung, bringt dich so null weiter. Aber ich glaube, als Premium-Händler könntest du wunderbar nach TikTok-Schema deinen Weg finden und auf diese Art zu verkaufen. Weil das eine ist eine Verkaufsart und die andere ist sozusagen, eigentlich wird es mal nüchtern gesehen, ein Conversion-Booster. Die machen das ja, um am Ende des Abends doch klassisches E-Commerce zu machen. Ganz viel Sortiment, ganz viel Breit, haben sie irgendwo in den Lagern oder zumindest die Fabriken an der Backe, die das dann sofort produzieren und ich verchecks. Ich glaube, in TikTok wäre ja eher dadurch, dass du ja nicht viel Zeit hast und auch da viel mehr Inszenierung einmachen. Das wäre für mich immer ein Spiel, wo ich sage, so weniger breite Sortimente, mehr in der Tiefe. Temu ist halt so ein bisschen, ich grundsätzlich auf Temu locken und dann werden die Leute schon irgendwas kaufen, weil wir haben immer irgendwie so ein kleines Schnäppchen und die Leute legen es schon so ein bisschen rein. Also ich finde die Spielbücher teilweise nicht wirklich vergleichbar und ich glaube, das TikTok-Spielbuch ist ein ganz anderes und meiner Meinung nach vorne raus ein viel besseres als Temu, weil am Ende des Abends, ich finde trotz allem, am Ende ist Temu klassisches E-Commerce wirklich hardcore an die Spitze mit allen extremen Facetten gedacht, aber es bleibt das klassische E-Commerce-Spiel, wenn auch echt aggressiv und mit der Brechstange gespielt. Und das andere ist für mich eine völlig andere Art des E-Commerce-Denkens, des Verkaufens, Sortimentsbildung und so weiter und so fort. Also so sehe ich es.
Ja, ich glaube, also Temu tut man Unrecht, wenn man das als E-Commerce-Spielbuch in der klassischen Art beschreibt, weil die natürlich überhaupt keine eigenen Bestände sozusagen auf ihrer G&V haben. Das ist ja der Witz. Ne?
Aber haben ja Marktplätze auch nicht, ne?
Also ja, genau. Aber das ist natürlich Marktplatz sozusagen weitergedacht, ne? Weil es sozusagen so ein Concierge-Modell ist oder ein Consignment-Modell, wo sie im Grunde das ganze Ding komplett durchorchestrieren, ne? Preise, die Logistik organisieren, aber trotzdem nicht auf diesen Beständen und den Risiken hängen. Das ist schon schlau, wenn man da in diese Feinheiten reingeht. Aber ich bin völlig bei dir, ne? Das ist im Also das wird komplementär sein. Das ist nicht oder, das ist mutmaßlich und. Ne? Und der Nachteil an TikTok und ähnlichen dritten Plattformen ist natürlich, dass du keinen eigenen Kundenzugang hast. Das ist also, ne, wer in seinem Geschäftsmodell eigenen Zugang will, braucht für seinen Business Case, ne, dann muss man zur Kenntnis nehmen, das hast du da halt nicht, egal wie gut das für dich fliegt. Du wirst immer wieder Miete zahlen, wirst immer wieder sozusagen zur Kasse gebeten mit jeder Form von Transaktion, die da kommen wird. Und dennoch ist da der große Traffic, das große User-Engagement. Von daher, genauso wie du heute auf Marktplätzen sein musst, in aller Regel wirst du wahrscheinlich auch dann auf TikTok und ähnlichen Plattformen sein müssen. Und schwer genug wird das werden, dass du da stattfindest und wahrgenommen wirst und performst. Und dennoch ist ja die Frage, wie kannst du aus diesem, ich sag mal, User Engagement, aus diesem Paradigmenwechsel von der Conversion-Optimierung, kauf jetzt, du Sau, hin zur User Engagement-Optimierung im Sinne von, ich möchte, dass du wiederkommst, ich möchte, dass du sozusagen nativ, organisch immer wieder zu meiner App kommst und dich da mit mir auseinandersetzt. Trotzdem glaube ich, dass ist das die belohnendere Frage. Und jetzt habe ich für Luxusprodukte da auch keine Antwort aus dem Stegreif. Aber das wäre ja mal sinnvoll, darüber nachzudenken, wie kann ich denn Temu auch für andere Preislagen, so also Wirkungsmechanismen, wie kann ich denen übertragen? Und vielleicht ist das dann nicht so extrem in der Ausprägung, im Ergebnis wie für Temu. War klar, 3 Euro Durchschnitts-VK ist natürlich, ne, da ist der Impuls, die Impulsneigung schneller, als wenn du für 200 Euro im Schnitt verkaufst, klar. Aber dennoch hätte ich viel Fantasie, wenn man lange nochmal darüber nachdenkt, dass man zumindest hypothesenbasiert da mal den Weg reintesten kann. Nur das ist für alle E-Commerce-Player, die mir jetzt einfallen würden, das ist mehr als ein Paradigmenwechsel, weil die kommen halt aus der Kauf-jetzt-du-Sau-Conversion-Optimierung, ne, Traffic reinkaufen, konvertieren und dann gucken wir mal, was das Newsletter-Marketing aka CRM schafft. Und das ist wahrscheinlich ein möglicher nächster Paradigmenwechsel im E-Commerce. Wir werden sehen. Ja,
absolut. Ah, übrigens, Kauf-du-Sau. Sag mal, willst du bei meiner Show mitmachen? Damit ich hier noch meinen Tesa-Schneider
kriege ich denn
als doch noch Belohnung, irgendwie loskrieg?
Als Incentive auch so einen KI-basierten Tesa-Schneider?
Du kriegst 10 von mir, die kosten ja nichts. 1 Euro irgendwie.
Komm,
gar kein Stress.
Drehen wir den nächsten Clip. Let's go.